Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute habe ich Leonie und Philipp zu Gast. Sie haben eine Kinderwunschbehandlung gemacht und bisher kein Kind bekommen. Stattdessen haben sie beim Jugendamt einen Prozess zur Bewerbung als Pflegeeltern begonnen. Und ich bin sehr gespannt, was sie da bisher erlebt haben. Liebe Leonie, lieber Philipp, ich freue mich, dass ihr heute da seid.
Ja, danke schön. Wir
danke
freuen
dir.
Uns auch.
Super, dann würde ich vorschlagen, wie immer hier im Podcast, geht's auch direkt mit wichtigen Fragen los. War denn Pflegeelternschaft schon immer etwas, was ihr euch vorstellen konntet? Oder kam das eher im Prozess der Kinderwunschzeit durch Dinge, die ihr erlebt habt?
Ganz am Anfang war das nicht so das Thema bei uns. Da haben wir, glaube ich, ehrlich gesagt gar nicht drüber nachgedacht. Im Laufe der Behandlung, wo man dann schon gemerkt hat, es wird irgendwie doch schwieriger als gedacht, kam schon ab und zu mal der Gedanke. So richtig kam jetzt aber der Gedanke nach der zweiten Fehlgeburt, wo wir dann auch für uns gesagt haben, wir haben noch eine befruchtete Eizelle auf Eis. Und danach beenden wir die künstliche Befruchtung und dann haben wir uns damit ein bisschen auseinandergesetzt.
Und Philipp, kannst du mir ein bisschen erzählen, war das ein Gespräch, waren das viele Gespräche? Wie habt ihr da euren Weg gefunden?
Wir mussten ehrlich gesagt uns erstmal mit dem Thema so weit auseinandersetzen, weil man viele Vorurteile hatte. Wir haben im Bekanntenkreis haben wir jemanden, der damit in Berührung gekommen ist. Und wenn man gar nichts darüber weiß, ist das jetzt nicht etwas, was man von heute auf morgen entscheidet, sondern gerade Leonie hat sich im Internet dann entsprechend informiert und irgendwann haben wir dann das Gespräch mit dem Jugendamt gesucht. War jetzt ein Prozess, der nicht von heute auf morgen ging, sondern doch schon ein paar Wochen gedauert hat, weil das ja auch letztendlich bedeutet, dass man sich ein Stück vom eigenen Kinderwunsch löst, beziehungsweise dass man ein fremdes Kind in die eigene Obhut nimmt, möglicherweise.
Ja, genau, das ist ja ein total intensiver Prozess, wo man versucht zu überlegen, was am Elternsein ist mir denn wichtig, ne? Und woher wusstest du, wann ein guter Moment ist, mit Leonie ein Gespräch darüber zu führen? Oder was waren auch mal Momente, wo du dachtest, jetzt hast du selber vielleicht gerade einen Gedanken, aber jetzt genau jetzt sprichst du es vielleicht nicht an?
Da gab es eigentlich nicht diesen einen Moment. Wir, sag ich mal, waren in den Gedankengängen immer relativ gleich. Klar, der eine war mal ein bisschen weiter vorne, der andere ein bisschen weiter zurück. Aber wir haben relativ schnell die Mitte gefunden, dass wir da das Ganze zum Thema gemacht haben. Wobei ich ehrlich sagen muss, da ist auch Leonie diejenige, die dann immer ein bisschen über den Tellerrand geschaut hat und das Ganze ein bisschen in die Hand genommen hat.
Mhm. Und du hast auch Vorurteile angesprochen, die vielleicht Menschen bei dem Thema haben. Hattest du auch welche oder welche sind dir begegnet?
Vorurteile in dem Sinne, dass man erstmal keine Ahnung hat und mir ist zuallererst in Gedanken gekommen, dass ich dann ein Kind in die eigene Obhut nehme, was ich möglicherweise nach kurzer Zeit wieder abgeben muss, ganz salopp ausgedrückt.
Mhm.
Und mir ist gar nicht in Gedanken gekommen, dass es auch sein kann, dass ich ein Pflegekind bis zur Volljährigkeit möglicherweise begleite. Das war eigentlich so das größte Vorurteil, was man hatte, was sich aber relativ schnell ausräumen ließ.
Mhm. Und wie war das bei dir?
Ja, wir hatten ja auch noch am Anfang das Thema Adoption, also nicht nur Pflegekind, beziehungsweise ich glaube als allererstes ging es tatsächlich um die Adoption bei uns. Da hatte ich so gesehen keine Vorurteile und beim Pflegekind nämlich auch eher, dass die Kinder dann schnell wieder aus unserer Familie rausgeholt werden. Und natürlich auch so ein bisschen das Vorurteil, dass das hauptsächlich nur Familien sind, wo es ja ganz schlimm aussieht. Und mir war nicht bewusst, dass es so viele verschiedene Formen von Pflegefamilien gibt und ja auch verschiedene Päckchen, die die Kinder mitbringen.
Ja, und vor allem auch, dass das auch von euch gefragt wird, was ihr bereit seid als Familie, ne, was für ein Kind ihr aufnehmen würdet. Ich glaube, viele stellen sich das so vor, dass ihnen dann einfach ein Kind vielleicht auch zugeteilt wird. Aber es ist ja auch ein sehr aktiver Prozess, wo gewünscht ist, dass die Eltern, die sich bewerben, relativ gut sagen können, das geht und das geht nicht.
Genau, also das kommt auf jeden Fall noch mit dazu. Und die Angst wurde uns aber jetzt eigentlich schon bei dem ersten Gespräch direkt genommen.
Und kannst du dich noch erinnern, wann bei dir persönlich das erste Mal der Gedanke kam, oh, wir könnten auch eine Familie werden, in dem ein Kind, was schon da ist, zu uns kommt?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hat sich wirklich so, ja, vor einem halben Jahr nach der gescheiterten ICSI kam das, wo wir dann auch ein bisschen das Gespräch mit unserem Bekannten gesucht haben. Und ja, ich glaube, das war so der Moment, als man gemerkt hat, dass man an seine Grenzen körperlich kommt, psychisch kommt, was die künstliche Befruchtung angeht.
Ja, ich finde es voll wichtig, was du beschreibst, weil du beschreibst so einen eigenen inneren Prozess in der Auseinandersetzung mit den Hindernissen, die dir begegnet sind. Und dann eben, also jeder Mensch weiß ja, dass es Adoptiv- und Pflegekinder gibt, aber es war ja für dich ein wichtiger Prozess, dann zu sagen, okay, Folgendes habe ich in meiner Behandlung erlebt. Und jetzt öffnet sich sozusagen in meinem Kopf oder in meinem Herz öffnet sich eine Tür für das Thema. Glaubst du, es hätte dir geholfen, wenn andere Menschen zu dir gesagt hätten, guck mal, du kannst doch ein Pflegekind nehmen?
Ich glaube nicht, wobei ich aber auch immer wieder merke, wie schwer es ist, wenn ich mit anderen Personen darüber spreche und die halt auch diese Vorurteile haben, die wir vielleicht auch am Anfang hatten, weil sie sich natürlich überhaupt nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und da merke ich, dass ich immer wieder Probleme bekomme. Ja, genau.
Ja, dass du dann, ich weiß auch gar nicht, ob ich das Vorurteile nennen würde. Vieles ist vielleicht auch einfach Nichtwissen. Ich finde auch, das Wort Unwissen hat sowas Vorwürfliches so. Warum wissen die Leute das nicht? Ja, sie wissen es halt nicht und ihr wusstet es auch nicht. Und dann irgendwann hat sich bei dir was geöffnet, sich für diesen Weg zu interessieren. Und dann hast du begonnen, Informationen zu sammeln. Und Philipp, du hattest jetzt eben beschrieben, ihr wart da so sehr gut immer parallel, ne? Dass jetzt nicht einer von euch das Gefühl hatte, der Partner rennt in irgendeine Richtung und man kommt nicht hinterher. Wie seid ihr dann vorgegangen? Was war das Erste, was ihr gemacht habt? Habt ihr gegoogelt? Habt ihr einen Termin beim Jugendamt gehabt? Woher wusstet ihr überhaupt, wo ihr euch hinwenden müsst?
Erstmal recherchiert man natürlich im Internet und Konsequenz war dann letztendlich, dass Leonie einen Termin beim Jugendamt gemacht hat, dass wir erstmal ein Gespräch führen, bevor wir dann weiter vorgehen. Konsequenz war letztendlich, dass wir jetzt an einem Seminar teilnehmen, wo wir, was für uns letztendlich zur der Entscheidungsfindung auch dient, ein Stück weit wir vorbereitet werden. Aber erstmal haben wir ein sehr offenes Gespräch mit dem Jugendamt gehabt, wo wir die ersten Fragen zumindest schon mal klären konnten. Einfach das, was das Internet nicht hergibt oder wo man vielleicht nicht unbedingt versaut wird, um es ganz salopp auszudrücken. Weil im Internet kann ja jeder viel schreiben und da war es für uns schon ganz gut, dass wir jemanden vom Jugendamt im Gespräch hatten, die uns da offen und ehrlich sowohl in die eine als auch in die andere Richtung alles berichtet hat.
Ja, und wichtig ist ja zu verstehen, dass eben Pflegeelternschaft in Deutschland kein zentralisierter Prozess ist, sondern jedes Jugendamt kümmert sich ja um die Kinder in seinem Bezirk. Und da kann auch ja nur das Jugendamt, wo man wohnt, einem bestimmte Auskünfte geben. Das heißt, genau wie du sagst, was man im Internet liest, sind sicherlich alles wahre Geschichten, aber die sind halt von 1000 verschiedenen Jugendämtern und das macht nicht unbedingt eine Aussage darüber, wie es jetzt da ist, wo man selbst wohnt. Und habe ich das richtig verstanden, dass für das Seminar jetzt, was ihr macht, nicht wichtig ist, dass ihr schon wisst, ob ihr das machen wollt, sondern dass es da auch darum geht, dass das Seminar euch helfen soll, eine Entscheidung zu finden?
Richtig. Also, oder sagen wir mal so, für uns ist das auf jeden Fall eine Hilfe zur Entscheidungsfindung, weil es bedeutet ja nicht, wenn ich das Seminar abgeschlossen habe, dass ich dann direkt danach befähigt bin, ein Pflegekind aufzunehmen, sondern das ist ja genauso, wie man sich doch vorbereitet, ein eigenes Kind zu bekommen und ich sag mal damit 9 Monate mitwächst, genauso kann ich ja nicht von heute auf morgen sagen, ich nehme Pflegekind auf, sondern ich muss einmal für mich die Entscheidung treffen, möchte ich das und vor allen Dingen kann ich das auch. Und dafür finde ich sowas dann ideal. Vielleicht sage ich danach ja auch, ich das ist dann doch nichts für mich, auch wenn ich es vielleicht könnte.
Ja, und das finde ich wichtig, ne? Es wird also nicht erwartet, dass man da schon mit einer felsenfesten Entscheidung und Wissen aufschlägt, sondern da ist eben auch eine Bereitschaft von Seiten des Jugendamts zu sagen, hey, komm zu unserem Seminar. Und wahrscheinlich ist es ja so, dass jede Pflegefamilie hat Möglichkeiten und Grenzen. Und dann wird es ja auch immer so sein, dass wenn es irgendwann um ein konkretes Kind geht, das Jugendamt ja auch anruft und dann sagt, also die Familienhintergrundgeschichte von diesem konkreten Kind ist so und so, könnte das jetzt passen? Leonie, wusstest du das vorher?
Also ich glaube, ich habe das relativ schnell durch die Internetrecherchen rausgefunden, aber davor natürlich irgendwie nicht. Was mir noch wichtig ist, dass auch die Dame vom Jugendamt ganz klar gesagt hat, dass das eine Entscheidungshilfe ist, dieses Seminar. Und dass wir, als wir vorher das Thema Adoption noch hatten, da aber auch ganz klar gesagt worden ist, wenn, also man entscheidet sich entweder für die Adoption oder für das Pflegekind-Seminar und nicht für beides. Und deshalb hatten wir dann gesagt, dann machen wir erstmal das Seminar und dann kann man danach immer noch entscheiden, ob vielleicht doch die Adoption für einen in Frage kommt oder halt das Pflegekind.
Mhm. Und wie kam die Entscheidung dann zu sagen, ihr guckt euch erstmal den Pflegeelternweg an?
Ja, die kam zum einen, da das Seminar sind 6 Tage sozusagen, 6 Seminare. Bei der Adoption haben die vom Jugendamt ganz klar gesagt, das geht halt 9 Monate. Und deshalb war für uns jetzt erstmal so der Gedanke, okay, wir schauen uns jetzt einfach mal das Seminar an, weil es auch irgendwie der Weg war, der schneller ging, wenn ich das so sagen kann. Und auch die Hürden bei einer Adoption und dass dann am Ende auch wirklich eine Adoption stattfinden kann, sind mittlerweile ja auch sehr gering. Vor allem jetzt auch bei uns in dem Kreis. Und da wir auch gesagt haben, eine Auslandsadoption kommt überhaupt nicht in Frage für uns. Allein aus finanziellen Gründen und Hürden, die da ja einem in den Weg gestellt werden, wenn man das so sagen kann, haben wir uns für das Pflegeseminar entschieden.
Mhm. Okay, und Seminar heißt halt 6 Tage den ganzen Tag?
Nee, genau. Das findet bei uns jetzt immer mittwochsabends statt, das sind 2 Stunden.
2,5 Stunden.
Genau, 2,5 okay. Stunden. Und dann das auf mehrere Monate verteilt. Also jetzt, glaube ich, von August bis Ende November.
Mhm. Und Philipp, hast du auch ein bisschen Vorfreude da drauf oder hast du das Gefühl, dass eher ein formeller Akt, der jetzt absolviert werden muss?
Ehrlich gesagt, klar, es ist manchmal, wir haben bisher 2 Seminare hinter uns, es ist zwar ein Stück weit theoretisch, aber unterm Strich ist es etwas, was einen doch schon sehr weiterbringt, weil wir so eine unterschiedliche Gruppe sind, wo es unterschiedliche Gründe gibt, warum jemand Pflegekind aufnehmen möchte. Da hat jemand beispielsweise schon ein Pflegekind oder jemand hat eigene Kinder oder kann auch keine Kinder bekommen. Also das kann alles Mögliche sein und das sind so Erfahrungen, von denen wir auch untereinander partizipieren und mit den Leuten in Austausch einfach kommen, was unabhängig von der Theorie für uns dann auch für die Entscheidungsfindung letztendlich wichtig ist. Weil in dem Zusammenhang möchte ich nochmal sagen, das, was Leonie eben gesagt hat, klar geht das jetzt schneller mit dem Pflegekind-Seminar, aber für uns war es auch wichtig, dass wir nachher wirklich sagen können, vielleicht das eine oder das andere. Und ohne dieses Seminar nicht gemacht zu haben, kann ich letztendlich gar nicht abwägen, ob jetzt die Adoption was für mich ist oder das Pflegekind. Für uns war es jetzt ein glücklicher Zufall, dass dieses Seminar relativ schnell losging, nachdem wir uns dazu entschieden haben. Und es hätte genauso gut auch nächstes Jahr starten können. Dann hätten wir es aber auch trotzdem gemacht. Nur so ja, beschleunigt das das Ganze ein Stück weit oder hilft uns mehr noch bei der Entscheidungsfindung jetzt schon.
Ja, ich finde, man merkt sehr deutlich, dass eure Beweggründe eben sind, ihr wollt euch selber verstehen, ihr wollt den Prozess verstehen und ihr wollt eine Vorahnung davon gewinnen, wie könnte so ein Leben und wie könnte so ein Kind sein. Und das wird euch dann helfen, für euch eine gute Entscheidung zu treffen. Ich hatte jetzt auch gar nicht den Eindruck gewonnen von dem, was ihr so geschildert habt, so dass es der Weg des geringsten Widerstandes ist oder sowas, sondern eben, dass diese Informationen euch da helfen zu gucken, wo kann der Weg lang gehen. Wie nimmst du denn jetzt den Unterschied wahr in diesem Kontext mit dem Jugendamt? Würdet ihr ja dann Bewerbereltern sein? Und im Kinderwunschzentrum ist man ja Patient und manchmal vielleicht fühlt man sich auch eher wie so ein Kunde. Wie nimmst du das wahr?
Ja, das ist, ich sag mal, der Prozess mit dem Kinderwunsch war mit sehr viel Bürokratie verbunden. Ich sag mal, das haben wir jetzt sicherlich auch. Aber auf der anderen Seite ist jetzt für mich persönlich ein Stück weit einfach der Druck raus. Weil im Kinderwunschzentrum hat man immer diese Hoffnung gehabt, dass es jetzt was wird und ein Stück weit auch ein Druck. Und jetzt ist das etwas, wo ich sage, da bin ich vollkommen frei und das nehme ich für mich jetzt einfach mit und schaue, wie der Weg dann weitergeht. Weil, wie gesagt, hier wäre es schön, wenn ich dann mich danach da drin wiederfinde. Aber ins Kinderwunschzentrum gehe ich ja mit einem festen Ziel. Und bei Adoption oder vor allen Dingen beim Pflegekind gehe ich da nicht mit diesem Gedanken rein, weil ich ja nicht diesen Gedanken habe, ich will das jetzt unbedingt machen, weil ich komme, was wolle, ein Kind haben möchte. Deswegen macht man das ja nicht.
Ja, es geht eher darum, können wir alle zusammenpassen, ne? Kann unsere Lebenssituation zu einem Kind passen und andersrum auch ein Kind zu uns und kann das passen, dass wir zusammen diesen Prozess durchlaufen? Leonie, ich würde dir jetzt aber trotzdem nochmal die gleiche Frage stellen, ne? Weil es können ja auch zwei Menschen, die sehr eng sind, eine unterschiedliche Sichtweise haben. Was empfindest du gleich oder unterschiedlich zwischen diesem Bewerberprozess als Pflegeeltern und diesem Patientenprozess in der Kinderwunschklinik?
Ich habe jetzt noch gar nicht so das Gefühl, dass wir große Bewerber sind bei der Pflegefamilie, weil wir bis jetzt ja uns erstmal nur in diesem Seminar befinden und erst ein persönliches Gespräch mit der Beraterin, die uns dann auch weiter betreuen würden, hätten. Ich glaube schon, was vielleicht ähnlich ist, ist dann doch die ganze Bürokratie, weil die natürlich jetzt noch nicht auf uns zukommt, aber oder noch nicht da ist, aber auf uns zukommen wird. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo ich denke, ja, nicht schon wieder.
Verstehe ich.
Aber ansonsten, ja, kann ich, glaube ich, da eigentlich auch nur dem Philipp zustimmen.
Mhm. Ja, und die Bürokratie ist wahrscheinlich auch etwas, dem du dich gewachsen fühlst. Was waren denn Dinge auch in der Kinderwunschbehandlung, wo du das Gefühl hattest, du bist an einer persönlichen Grenze und deine Ressourcen sind erschöpft?
Also eigentlich schon direkt am Anfang ging es los, dass wir Probleme mit unserer Krankenkasse hatten und uns einen Anwalt nehmen mussten. Da habe ich schon gedacht, okay, wenn das jetzt so schon anfängt, wo kommen wir dann hin? Das Problem konnten wir aber dann sozusagen ganz schnell mit dem Anwalt lösen. Und dann nochmal, ich glaube, beim nächsten Versuch hatten wir mit der anderen Krankenkasse Probleme, dann darauf mal kurz mit der Beihilfe noch und dann am Ende eigentlich lief alles, so dass ich vom Gefühl her sagen würde, okay, jetzt habe ich überhaupt gar keine Probleme mehr mit der Bürokratie beim Kinderwunsch, aber da kamen dann natürlich die anderen Punkte, die schwerer wurden.
Welche waren das?
Einmal dieses, ja, zum dritten Mal ertragen zu müssen, dass man eine Fehlgeburt hat. Die körperlichen Veränderungen durch die Hormonbehandlung, aber auch dieses dauerhafte in der Warteschleife sein und diese Hoffnung zu haben, dass der Test positiv ist, dann wie es weitergeht, dass das Kind sich entwickelt und auch bleibt. dass man irgendwie auch immer wieder wartet und wartet. Man wartet, dass der Zyklus beginnt. Dann wartet man drauf, dass man ja losspritzen kann. Dann auf die Ergebnisse, all das. Und was ich auch zunehmend belastend fand, war die ganze Organisation mit der Arbeit und den Termin in der Kinderwunschklinik, aber auch so die Einschränkung im privaten Leben. Man hat irgendwie andauernd überlegt, haut das jetzt mit dem Urlaub hin? Können wir auf die Veranstaltung gehen? Wo befindet man sich da gerade im Zyklus? Und auch zu Hause irgendwie nur noch dieses Thema. Man hat dann zwar auch mal probiert, nicht darüber zu reden, aber irgendwie ist es halt immer da. Und das war so das sehr Belastende. Und ich glaube, für mich war auch der Punkt, dass ich dann gesagt habe, jetzt reicht es, als wir bei meiner Gynäkologin zusammen waren in der 10. Schwangerschaftswoche und sie gesagt hat, dass kein Herzschlag mehr da ist und ich den Blick vom Philipp gesehen habe. Da war irgendwie der Punkt, dass ich gedacht habe, jetzt geht's definitiv nicht mehr so weiter.
Mhm. Erinnerst du dich auch an den Moment oder hast du dann auch gemerkt, okay, eine Grenze kommt in Sicht, Philipp, oder war es für dich in dem Moment überraschend?
Ja, überraschend war, dass es dann zum dritten Mal nicht geklappt hat, weil gerade jetzt je weiter der Prozess ging, desto enger habe ich versucht, das zu begleiten, beziehungsweise versucht, so viele Termine auch wie möglich mit wahrzunehmen. Und bei mir war dann tatsächlich der Punkt dann auch erreicht, dass wir oder dass ich gesagt habe, okay, wir brauchen, das ist jetzt wirklich dieser Turning Point, dass man eine Alternative braucht, weil Leonie hat es ja schon gesagt, dieser ganze Prozess, der war mit sehr viel Bürokratie verbunden, diese Auseinandersetzung mit den Kostenträgern, die Terminkoordinierung, die Belastung für die Beziehung. Das hat bei uns zwar Gott sei Dank gut geklappt, aber da kommt halt vieles beieinander, wo man dann irgendwann sagen muss, man macht jetzt nicht noch den 7., 8., 9. oder 10. Versuch, weil man weiß, was da alles dahinter steckt. Weil das ist ja klar, für Leonie ist es eine deutlich höhere Belastung. Ich als Mann bin da ja nicht so sehr von betroffen. Also
ich muss sagen, daneben stehen, wenn ein Mensch, den man liebt, was Schweres macht und nicht helfen können, das ist auf seine eigene Art und Weise mega schwer. Ich bin da nicht so dabei zu sagen, die Belastung von Männern ist auf jeden Fall weniger, die ist anders. Und Männer sind halt stark mit einer nicht helfen können Situation konfrontiert. Finde ich auch schwer.
Grundsätzlich ja. Aber ich sag mal, ich hatte nicht die Last, ganz banal ausgedrückt, mich jeden Abend zu spritzen.
Stimmt.
An Einnahme von Medikamenten zu denken. Ich musste streng genommen auch nicht irgendwelche Termine wahrnehmen. Da stand ich nur dabei. Klar, ich bin auch davon betroffen und das ist dann auch eine Belastungsprobe für die Beziehung. Aber das ja ist nichts, was man ehrlich gesagt über Jahre durchzieht, wo man dann irgendwann sagen muss, okay, jetzt ist Schluss.
Ja, die Ressourcen, die man aufbringen kann, die sind halt endlich. Und damit meine ich nicht nur Geld, das hast du ganz gut beschrieben. Es geht ja auch um emotionale Ressourcen. Es geht um sowas, das nennt man Opportunitätskosten. Also alle Veranstaltungen, auf die ihr nicht gegangen seid, weil ihr Kinderwunschtermine vorgezogen habt. Alle Möglichkeiten bei der Arbeit, sich für ein tolles Projekt zu melden, weil ihr Termine im Kinderwunschzentrum wahrgenommen habt. Und alle diese Möglichkeiten, die man zurückstellt, die häufen sich halt an. Oder alle schönen Nachmittage, alle schönen Sonntage, die man vielleicht nicht verbracht hat, weil man irgendwelche Krankenkassenakten geordnet hat. Und ich glaube, es ist ganz normal, dass in der Partnerschaft nicht unbedingt beide in derselben Sekunde zu dem Punkt kommen, wo sie sagen, boah, ich glaube, die Grenze kommt in Sicht. Leonie, kannst du dich da noch dran erinnern, an diesen Moment?
Also ich glaube, dass wir haben ganz am Anfang gesagt, wir machen diese Behandlung so lange, wie die Krankenkasse mit dabei ist. Und das war immer so im Hinterkopf. Da glaube ich schon, dass Philipp das sehr streng ein bisschen mit fokussiert hat und ich noch während die letzte Therapie anstand, schon, glaube ich, noch im Hinterkopf hatte, ach ja, vielleicht machen wir dann doch noch mal einen. Und dann aber, ja, eigentlich so der Punkt dann irgendwie doch auf einmal kam, dass wir gesagt haben, nee, jetzt reicht es. Und da waren wir uns dann eigentlich sehr einig. Wie gesagt, ich glaube, Philipp war vom Kopf und Gefühl her da ein bisschen schneller. Ich habe noch ein bisschen gebraucht, aber wir haben halt für uns dann auch dadurch, dass wir wussten, gut, das ist jetzt die letzte ICSI, noch weitere Pläne halt schon mal oder Wege uns überlegt, die wir gehen könnten, weil ich das, glaube ich, für mich auch sehr brauchte, dass ich nicht das Gefühl habe, okay, jetzt ist hier definitiv Ende und ich fahre jetzt in ein Loch, sondern wir haben einen Urlaub für Dezember gebucht. Wir haben halt dann gesagt, okay, wir gucken, was es noch für andere Möglichkeiten gibt, eine Familie zu werden, und das hat mir dann, glaube ich, ein bisschen geholfen, diesen Weg auch gehen zu können und zu sagen, jetzt ziehen wir hier erstmal die Tür zu.
Mhm. Ja, und ich glaube, das ist eine große Herausforderung in der Partnerschaft, wenn man, es ist fast nie so, dass beide Partner in derselben Sekunde an diesem Punkt sind. Und dann gibt's halt einen, der sagt, wollen wir nicht mal da drüben gucken, da ist Adoption und Pflegeelternschaft, und wollen wir nicht vielleicht diesen Weg da hinten mit der Kinderwunschklinik aufgeben? Und die Person, die das vorschlägt, empfindet aber oft auch einen Konflikt, dass sie denkt, oh, bin ich jetzt derjenige, der hier abbricht? Wie hast du das erlebt?
Ich habe das tatsächlich dadurch, dass das ja eigentlich klar war, jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass wir das jetzt hier, also dass ich das jetzt hier abbreche. Ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht schon im Hinterkopf immer mal habe, okay, ist das jetzt wirklich der richtige Weg, und bereuen wir das nicht doch, vielleicht nicht noch einen Versuch zu starten? Das ist, glaube ich, so ein bisschen eher mein Gedanke, den ich immer mal wieder habe, dass ich das nicht bereuen möchte. Und ja, auf der anderen Seite aber auch ganz klar weiß, okay, das ist auch irgendwie wie Lotto spielen, die Kinderwunschbehandlung. Und es geht immer weiter. Und dann kennt man die einen, die so und so viele Versuche hatten. Und dann hat es geklappt. Auf der anderen Seite kennt man aber auch welche, die immer weiter. Und dann beim 13. Versuch hat es immer noch nicht funktioniert. Und ich glaube, wir sind gerade so in einem Prozess, dass man wirklich versucht, für sich zu finden, dass das nicht die einzige Lösung oder der einzige Weg ist. Und das hilft mir eigentlich sehr, zu wissen, dass es andere Möglichkeiten gibt, und ich auch der festen Überzeugung bin, dass man Kinder auch genauso stark lieben kann, wenn sie nicht, ja, aus der eigenen DNA entstehen.
Das ist jetzt ein bisschen eine rhetorische Frage, ne? Aber Philipp, wie siehst du das? Also, was ist so das für dich am Elternsein, was du hoffst zu erleben, wenn ihr hier mit einem Kind oder Kindern leben würdet?
Ich glaube, jeder hat ja so seine eigenen Werte und Vorstellungen, und man erinnert sich an die eigene Kindheit, was da die Eltern mit einem gemacht haben, was man vielleicht auch gerne mit einem Kind machen würde, das erste Mal in den Kindergarten bringen oder wenn das Kind das erste Mal in die Schule geht oder mit dem Kind in den Sportverein gehen. Das ist ja so wie ich in meiner Kindheit, als ich dann mit meinem Vater zum Fußball gegangen bin. Sowas stellt man sich dann eben vor, und das sind dann so Sachen, wie Leonie sagt, das ist dann letztendlich egal, ob es das eigene Kind ist oder ein fremdes Kind. Meine Werte und Vorstellungen, die sind ja nicht, sag ich mal, an mein Eigenfleisch und Blut in dem Sinne gebunden.
Ja, du, das ist ja nicht so, dass du jetzt Philipp der Version A Vater wärst mit einem Kind, was deine Gene hat, und Philipp Version Vater B für ein Kind, was schon auf der Welt ist, was zu euch kommt, ne? Sondern deine Vorstellungen, was du dem Kind als Vater anbieten möchtest, die sind gleich.
Ja, genau. Da würde ich für mich nicht unterscheiden oder würde das anders machen. Daher, ja.
Ja. Und wusstest du das ziemlich schnell oder war das eine Auseinandersetzung mit diesem möglichen Pflegeelternwerdungsprozess, wo dir das klar geworden ist?
Das hat für mich in dem Sinne eigentlich überhaupt keinen Unterschied gemacht, weil es, wie soll ich es ausdrücken?
Ja, überleg einfach einen Moment. Ich habe gefragt, ob du das ziemlich direkt wusstest, als die Option Pflegekind sozusagen auf dem Horizont erschienen ist, oder ob du dich auch selber erstmal fragen musstest, Moment mal, was genau möchte ich denn machen in meiner Vaterrolle, und macht es denn jetzt einen Unterschied, ob es ein Kind ist, was schon da ist, oder eins, was durch uns auf die Welt kommt?
Nee, also für mich macht das keinen Unterschied, weil dieser Prozess oder diese Entscheidung für ein Pflegekind ist für mich völlig unabhängig davon, ob ich jetzt einem fremden Kind oder meinem eigenen Kind die eigenen Werte und Vorstellungen vermittle. Das war zwar in dem Seminar auch ein Stück weit schon mal Thema, und wir haben auch drüber gesprochen, aber ehrlich gesagt habe ich mir da so großartig keine Gedanken drüber gemacht, weil das eine Sache ist, die eigentlich ja nicht zur Debatte stehen dürfte.
Ja, also ich würde das so ausdrücken. Ich würde sagen, es ist Liebe im Angebot, und die Liebe, die im Angebot ist, unterscheidet sich nicht, an wen sie herausgegeben wird.
Ja, genau.
Leonie, weißt du noch, wie das bei dir war? Gab es bei dir so einen Prozess, wo du dich gefragt hast, was ist es denn am Elternsein, was ich mir wünsche, und wo du dann gemerkt hast, aha, möglicherweise besteht die Option, dass das auch als Pflegeeltern ja Realität werden kann?
Also ich habe mir eigentlich schon immer während der Kinderwunschbehandlung gedacht, worum es mir eigentlich geht, was ist mir wichtig und was macht Elternsein aus. Und es ist dann auch natürlich manchmal ein bisschen im Kopf gewesen, können wir überhaupt sozusagen gute Eltern, also ich meine, was sind gute Eltern, aber so diesen Gedanken sein, dass wir jetzt wirklich diese ganzen Therapien machen und ja, das alles so herausfordern. Deshalb hatte ich dann aber, als wir uns für den Prozess der Pflegefamilie entschieden haben, gar nicht mehr so die Gedanken gemacht, weil ich eigentlich ganz genau wusste, worum es uns im Endeffekt geht. Weil ich glaube, sonst hätten wir auch nicht die Kinderwunschbehandlung gemacht oder zumindest nicht weitergemacht.
Ja, und Philipp hat ja jetzt schon ein paar Sachen gesagt. Was für Sachen sind das bei dir, die du in der Rolle als Mutter für dich sehen würdest, die du dir wünschst?
Also es sind natürlich so diese ganzen Momente wie Einschulung etc., was jetzt der Philipp genannt hat, aber auch so einfache Dinge wie abends zusammen zu essen, nochmal als Familie. Das war auch bei uns früher in der Familie so, dass mein Vater, wenn er dann nach Hause kam, wir dann alle zusammen nochmal gegessen haben. Also solche Momente, oder Philipp spielt in der Fußballmannschaft, dann auch mal sonntags mit dem Kind auf den Fußballplatz zu gehen und dem Vater beim Fußballspielen anzugucken. Aber auch einfach meine Sicht, wie ich die Welt sehe, wie ich, ja, was ich wichtig finde, was das Leben ausmacht etc., das auch einfach nahe zu bringen dem Kind und einem Kind auch unterstützen beim Großwerden mit all den guten und schlechten Seiten, die es halt einfach im Leben gibt.
Ja, ich finde, das hört man auch raus, ne, weil so ein Beispiel, was ihr jetzt gesagt habt, Einschulung, das ist ja immer auch ein Tag, der vielleicht mit Nervosität und vielleicht auch ein bisschen Angst verbunden ist. Bei manchen Kindern mehr, bei manchen weniger, aber da geht's halt nicht darum, sozusagen stolz als Eltern zu sagen, guck mal, was mein Kind schon kann, sondern mein Kind kommt jetzt an einen Ort, wo es nichts kann. Und es werden 1000 schwierige Situationen kommen. Und wir sind aber da, um dem Kind zu sagen, wir glauben an dich, du schaffst das schon. Und wenn mal etwas zu schwierig ist, dann helfen wir dir. Und ja, das macht Familie auch aus. Auch, ne, abends essen, da geht's ja nicht nur um das Essen, sondern da geht's auch darum, jeder darf erzählen, wie der Tag war. Und jeder darf erzählen, was war toll oder wo braucht er vielleicht Hilfe.
Ja, genau. Und was mir jetzt noch eingefallen ist, ich führe halt mit meiner Familie auch ein sehr enges Familienleben. Und wir unternehmen regelmäßig, also meine Eltern sind getrennt, aber trotzdem gucken meine Schwester und ich, dass wir regelmäßig mit meinem Vater Ausflüge machen, mit meiner Mutter was unternehmen. Und das sind so schöne Momente. und auch gewisse Traditionen einfach weiterleben. Und das würde ich so gerne weitergeben. Und ich glaube, das kann man aber im Endeffekt, wie gesagt, auch mit Kindern, die nicht leiblich sind.
Ja, und du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, nämlich du und deine Schwester, ihr guckt, dass ihr immer was macht. Das heißt, es passiert auch nicht von selber, sondern durch eure Investition und euer Zutun ist halt sozusagen die Familie lebendig und schön und da passiert was. Wenn ihr jetzt einfach nichts machen würdet, dann würden auch nicht Termine vom Himmel fallen und auch nicht Ausflüge würden vom Himmel fallen und dann würde auch nicht eine tolle Beziehung mit euren Eltern einfach so da sein, wenn sich keiner meldet und keiner was vorschlägt.
Ja, das stimmt.
Ja, und das hat vielleicht eine Parallele zu Familie werden mit einem Kind, was dazukommt. Das ist auch irgendwie ein Prozess, wo man Termine machen muss und sich treffen muss, um irgendwie zusammenzukommen. Und dann, wenn man zusammen ist, dann kann was entstehen.
Mhm.
Ja. Ja. Und wie war für dich der Weg zu sagen, du kannst dir vorstellen, so Eltern zu sein, auch wenn du nicht eine Schwangerschaft und eine Geburt erlebst?
Schon schwierig. Also dadurch, dass ich ja dann dreimal zumindest eine kurze Zeit hatte, schwanger zu sein und ich viele Freundinnen im Umfeld hatte, die auch zur selben Zeit oder danach schwanger sind. Und ich glaube, ich als Frau schon mal so das Gefühl hatte, dass gehört doch dazu zum Frau sein und zum sozusagen Großwerden auch mal eine Schwangerschaft zu erleben, ist es, glaube ich, schon schwierig, diesen Gedanken, das nicht erleben zu können, wie sich das anfühlt, beziehungsweise halt nur so ganz kurz. Das ist schon schwierig, damit abzuschließen. Auf der anderen Seite denke ich mir dann aber auch wieder, ich muss vielleicht auch nicht die Schmerzen bei einer Geburt oder im Sommer die Wassereinlagerung etc. mit durch erleben. Und wenn am Ende dann trotzdem das Kind da ist, dann ist das vielleicht auch was, worauf man dann verzichten kann.
Mhm. Ja, ich glaube, es ist total wichtig, dass man anerkennen kann, dass es ein anderer Weg ist und dass man auch so eine Art Platz in seinem Herzen hat, wo auch so ein Moment von Traurigkeit, dass das nicht dann etwas ist, was du erlebst, dass man das anerkennen kann. Und dann kann man das wie so ein bisschen, also ich stelle mir das immer vor, dass das so ein bisschen wie so eine Stelle ist, die man wehtut. Dann kann man da drüber streicheln und kann sagen, ja, das tut auch ein bisschen weh. Ist so. Und jetzt versucht man aber zu sagen, ja, es tut ein bisschen weh und ich versuche aber wieder mich in die Gegenwart zurückzuholen. Das hast du ja auch gerade gemacht und hast dann gesagt, na ja, so, ne, zurück in die Gegenwart. Es ist vielleicht auch nicht das Wichtigste am Elternsein und ich gucke nochmal in die Gegenwart und nach vorne. Was, glaube ich, nicht funktioniert, ist, wenn man sich verbietet, dass das auch mal zwischendurch wehtut, dann kann man irgendwie nicht balanciert damit umgehen. Und das braucht halt ja ein bisschen Geduld, ein bisschen Kreativität. Und natürlich kommt dieses Gefühl von Traurigkeit immer, wenn man es gerade nicht haben will. Also das nervt und das stört. Philipp, wie guckst du da drauf? So Schwangerschaft, Geburt, war das für dich auch ein Prozess zu sagen, okay, das ist dann nicht Teil vom Elternwerden oder hast du das so empfunden, dass du da ein bisschen mehr nicht dran beteiligt bist? Wie blickst du da drauf?
Ehrlich gesagt, ich sehe das wie Leonie. Ich hätte das schon ganz cool gefunden, das Ganze mitzunehmen, um es mal überspitzt auszudrücken. Einfach, dass man ja die Zeit hat, 9 Monate aufs Elternsein ganz natürlich vorbereitet zu werden, dass man sieht, wie es sich bei seiner Partnerin entwickelt, dass man nach und nach Kinderwagen kauft, das Kinderzimmer einrichtet, sich auf diesen Tag X vorbereitet. Das glaube ich, ich habe es die letzten Monate, ich bin letzte Woche Onkel geworden und es ist mein Zwillingsbruder, und da hat man, habe ich dann natürlich auch, sage ich mal, gerade als Zwillingsbruder, hat man da eine engere oder Verbindung und man sieht es dann da eben auch so haargenau und wie das bei einem selbst theoretisch hätte laufen können. Das wäre schon ganz schön gewesen, aber ja, man schaut im Nachhinein da drauf, einerseits mit einem weinenden Auge, auf der anderen Seite auch wenn ich jetzt nicht unmittelbar betroffen bin, hat, sag ich mal, wenn man das Ganze nicht so miterlebt, natürlich auch gewisse positive Dinge, gewisse Belastungen, gerade für die Beziehung vielleicht, die man dann nicht hat.
Ja, ich glaube, was hilfreich ist für eine Partnerschaft, ist, wenn beide so wie ihr da relativ ähnlich drauf gucken und schon auch sagen können, ja, manchmal tut das weh, weil wenn nämlich der andere Partner dann mal kommt und sagt, heute tut mir genau das weh, dann ist man auch nicht überrascht oder verwundert und denkt, hä, was hat der denn jetzt, was hat die denn jetzt, sondern kann dann auch sagen, ah ja, okay, ich weiß, was du meinst und kann irgendwie ein Angebot machen, soll ich dich mal in den Arm nehmen oder hilft es dir, wenn wir uns ablenken? Möchtest du mir erzählen, was dir durch den Kopf geht? Und ich glaube, wenn man so damit umgeht, dann kann man damit gut leben, ohne es zu verdrängen, aber auch ohne, dass das Thema einem die ganze Zeit auf dem Schoß sitzt. So, da habe ich jetzt den Eindruck, dass das bei euch so ist. Im Podcast sieht keiner, wenn ihr nickt.
Das stimmt.
In der Kinderwunschzeit ist es ja häufig so, dass Menschen, die sich mit dem Thema nicht beschäftigt haben, relativ schnell, wenn Rückschläge kommen, dann sagen, ja, ihr könnt ja adoptieren. Leonie, wie war das denn, als du zum ersten Mal mit dem Jugendamt gesprochen hast, vielleicht auch über das Thema Adoption? Haben die dann gesagt, ja, das ist realistisch? Oder was haben die dir so zurückgespiegelt beim Thema Adoption?
Also sie waren zwar sehr offen für uns auch, aber haben uns auch ganz klar eigentlich in dem Erstgespräch direkt gezeigt, dass es mittlerweile sehr schwierig ist, ein Kind zu adoptieren, dass die Zahlen sehr gesunken sind, dass sie also jetzt unser Jugendamt im letzten Jahr keine einzige Adoption durchgeführt hat und haben deshalb uns auch zum Thema Auslandadoption nochmal was gesagt und auch zum Thema Pflegefamilie, weshalb wir uns dann auch an die Stelle, weil es bei uns getrennte Stellen sind, gewendet haben und mit dem Jugendamt so verblieben sind, dass wir uns bei ihnen regelmäßig melden können. Und als wir das Erstgespräch hatten, hatten wir eh noch eine Kryo, so dass sie dann auch meinten, wir sollen damit jetzt erstmal den Prozess gehen und dann für uns auch die Zeit nehmen, falls es nicht klappen sollte. Und dann können wir uns jederzeit bei ihnen melden. Und ich fand es eigentlich sehr gut, dass sie gesagt haben, wir bleiben einfach mal im Kontakt. Sie melden sich bei uns mal, wir melden uns bei ihnen. Und
das heißt, in dem Informationsgespräch von Seiten der Adoptionsstelle, die hier bei euch im Kreis ist, weil die ist getrennt von der Pflegeelternstelle, waren die schon bereit zu sagen, hey, im letzten Jahr hatten wir die und die Zahlen und so werden vielleicht eure Wahrscheinlichkeit aussehen, dass ein Kind zu euch in die Familie kommt, wenn ihr euch für den Weg Adoption entscheidet.
Ja, genau. Also sie haben auch noch erwähnt, dass man ja nach einer gewissen Zeit sich auch komplett deutschlandweit bewerben kann, wobei sie auch da gesagt haben, dass die Chancen natürlich sehr gering sind, weil die Jugendämter ja erstmal in ihrer Region natürlich gucken. Und also da fand ich, waren sie sehr offen und aber auch nicht, dass man das Gefühl hatte, sie wollen uns jetzt irgendwie verjagen, aber trotzdem, dass wir nicht das Gefühl bekommen, ach ja, wir melden uns da jetzt an und machen das Seminar 9 Monate und zwei Monate später ist das Kind da sozusagen. Ne? Also da waren die sehr deutlich. Und ja, das sah natürlich bei dem Gespräch dann mit über die Pflegefamilie nochmal ein bisschen anders aus.
Und Philipp, haben die euch erklärt, warum es so wenig Adoptionen gibt?
Weil, wenn ich mich recht entsinne, gar nicht so viele Kinder zur Adoption letztendlich freigegeben werden. Vielleicht in dem Zusammenhang gerade noch das, was Leonie sagte. Man hat einem, also es war wirklich ein offenes und ehrliches Gespräch, man hat einem die Illusion genommen, dass das eine vielleicht besser ist als wie das andere. Weil ich bin ehrlich gesagt in dieses Gespräch zuerst reingegangen und habe zuerst vielmehr nur an die Adoption gedacht, weil ich es mir dann noch einfacher vorgestellt habe, weil die Adoption war immer ein bisschen oder war deutlich positiver behaftet, als ein Pflegekind in die Obhut zu nehmen, weil da alleine schon im Raum stand, naja, vielleicht habe ich das nachher nur ein Jahr, zwei Jahre, vielleicht auch nur ein paar Wochen. Und da war es dann gut, dass sich in diesem Gespräch die Tür geöffnet hat. Okay, die Adoption ist nicht nur das Einzige. Das ist jetzt zumindest bei uns nicht so wahrscheinlich. Und vielleicht ist das andere auch noch etwas für euch. Und außer, dass ich nachher vielleicht nicht das Kind, ja, mein eigenes nennen kann, macht es in dem Sinne keinen Unterschied, weil ich dachte zuerst auch, naja, wenn ich ein Kind adoptiere, dann wird das möglicherweise einfacher, aber unterm Strich macht es keinen Unterschied. Letztendlich jedes Kind, ob ich jetzt eins zur Pflege nehme oder adoptiere, hat mehr oder weniger sein eigenes Päckchen zu tragen. Also jeder hat so sein Schicksal, seinen Hintergrund, und da macht es keinen Unterschied. Da macht es nur auf dem Papier einen Unterschied, dass ich wirklich dann entweder es mein eigenes nennen kann oder eben einfach nur eins, was ich zur Pflege habe, nicht mehr und nicht weniger.
Ja, genau. Also die Herkunftsfamilie, die spielt immer irgendwie eine Rolle, ne? Und wie du auch sagst, natürlich gibt es Kinder, für die wird eine kurzzeitige Pflegeoption gesucht. Aber das Jugendamt kann ja auch leider bei manchen Familien als Prognose relativ gut beurteilen, dass die Erziehungsfähigkeit der vorhandenen Elternteile, häufig ist es auch nur ein Elternteil, was in der Herkunftsfamilie vorhanden ist, dass da jetzt halt nicht die Prognose ist, dass die Erziehungsfähigkeit wiedererlangt wird. Und da würden die ja auch Rücksicht drauf nehmen. Die würden euch ja nicht, wenn ihr sagt, wir wünschen uns ein Kind, was Langzeit bei uns ist, nicht ein Kind geben, wo jetzt das Elternteil, zum Beispiel die Mutter, gesagt hat, okay, ich fange jetzt an, mir ein Bein auszureißen, um meine Erziehungsfähigkeit wiederherzustellen, um schnellstmöglich das Kind zurückzuholen. Das wäre ja kein Match, ne? Wie man heute so schön sagt.
Also wir mussten auch, oder was heißt, wir mussten, uns wurde schon mal direkt bei dem Erstgespräch mit der Pflegefamilie Beraterin, konnten wir ankreuzen, wie alt ungefähr das Kind, was wir gerne hätten, und auch, ob wir uns halt für eine Kurzzeit oder halt eine Langzeitpflege interessieren wollen. Also da achten die wirklich sehr drauf. Nur mir war gar nicht bewusst, dass es da so viele Unterschiede auch gibt.
Ja, und ich glaube, das ist ein Riesenzugewinn an Wissen, den man eben nur erlangt, wenn man sich damit wirklich auseinandersetzt und wenn man mit seinem Jugendamt da, wo man selber wohnt, weil es ist eben kein zentraler Prozess in Deutschland, wo irgendwie alles gleich geregelt ist, sondern jedes Jugendamt ist eben dafür zuständig zu gucken, welche Eltern wohnen bei uns, wie gut kümmern die sich um ihre Kinder und an welcher Stelle gibt es ein Kind, für das es besser wäre, dass es seinen Hauptaufenthaltsort als Familienbezugspunkt woanders hat. Und natürlich hat man irgendwie die Herkunftsfamilie, Philipp, wie du auch gesagt hast, ob jetzt Adoption oder Pflegeelternschaft, die hat man irgendwie immer auf dem Horizont und guckt, wie man damit umgeht. Aber letztlich, ihr habt es auch beide gesagt, euch geht es ja darum, ein Kind bei den Herausforderungen des Lebens zu unterstützen. Und klar, das ist eine große Herausforderung, wenn ein Kind eine Herkunftsfamilie hat, wo viele Sachen schieflaufen. Aber das würde sicherlich auch ein Kind sein, bei dem das, was ihr anbietet, auf fruchtbaren Boden fällt. Also sozusagen gerne gesehen, die Unterstützung, ne? Auch wenn es schwierige Dinge sind. Hattet ihr das Gefühl, so bei dem Seminar, dass andere Eltern, die schon Kinder haben, dass die denken, man sollte schon Kinder haben, wenn man ein Pflegekind aufnimmt, oder man braucht da die Kompetenzen, oder wie nehmt ihr das wahr?
Hatte ich jetzt bei uns tatsächlich gar nicht. Also wir sind insgesamt 20 Menschen, die daran teilnehmen. Also es ist eine sehr große Gruppe, und ich hatte jetzt bei keiner irgendwie das Gefühl, dass die die Gedanken haben. Also mit denen haben wir auch offen kommuniziert, und ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass die denken, es ist besser, wenn man schon ein Kind hat. Das habe ich nicht so empfunden.
Ja, also dafür merkt man auch, jeder hat so seine unterschiedlichen Beweggründe. In manchen Dingen decken die sich mal mehr oder weniger, aber dafür sind die Leute auch letztendlich zu unterschiedlich, dass man da sagen könnte, okay, das ist jetzt hier Voraussetzung, das muss jetzt sein. Und das wird da auch von keinem vermittelt, dass man da gewisse Voraussetzungen mitbringen muss, sondern zumindest die wir kennengelernt haben, die den Weg, sage ich mal, für sich gehen wollen oder sich zumindest das anhören, die sind da sehr offen und unvoreingenommen.
Mir erscheint das jetzt eher so, dass dieses Anderssein in der Gruppe, dass das in eurer Gruppe ganz schön ist, dass ihr da eher das Gefühl bekommt, ja, vielen Dank, wir dürfen gerne so sein, wie wir sind. Und jeder kommt mit seinem individuellen Familienangebot. Und dass da gar nicht so mitschwingt, so sind wir jetzt gut genug als mögliche Pflegefamilie.
Nee, überhaupt nicht. Das ist komplett bunt gemischt. Und auch die Damen vom Jugendamt sagen ganz klar, dass es da gar keine bessere oder schlechtere Ausgangssituation gibt, weil es einfach wirklich drauf ankommt, was hat das Kind erlebt und wo sieht man am besten das Kind. Und das kann ja das eine Kind da sein und das andere Kind kann dann in einer anderen Familie besser wachsen und leben.
Ja, und Philipp, haben die euch einen Ausblick gegeben auf, ich nenne es mal den Durchleuchtungsprozess, den ihr dann noch machen müsstet, also die Bewerbungsunterlagen, die da anzufertigen wären?
Bisher noch nicht, wobei ich sagen muss, wir sind ja erst am Anfang. Wir haben jetzt noch insgesamt 4 Termine und danach werden wir das auch erstmal ganz salopp ausgedrückt sacken lassen, um für uns einfach die Entscheidung zu treffen. Daher, das ist, habe ich mir persönlich auch noch nicht so sehr Gedanken darüber gemacht, weil vielleicht sage ich ja nachher, okay, das ist nichts für mich. Und wenn es dann doch was für mich ist, dann der Bewerbungsprozess für mich erstmal zweitrangig. Vor allen Dingen, weil ich jetzt zwar vieles vielleicht schon gehört habe, aber mein Wissensstand auch noch so ist, dass ich das noch gar nicht sagen kann oder das für mich erstmal zweitrangig ist so.
Ich finde es voll gut, dass die euch erst das Seminar anbieten und nicht euch erst diese Unterlage ausfüllen lassen, bevor ihr für euch den Prozess machen konntet, wo ihr wisst, okay, ist das jetzt einfach ein bürokratischer Akt, den wir abarbeiten, weil wir den inneren Prozess schon gemacht haben, oder wird von uns erwartet, dass wir diesen riesen bürokratischen Akt durchlaufen, bevor wir den inneren Prozess gemacht haben, wo wir spüren, ist das was für uns? Es ist bestimmt nicht in jedem Kreis und in jedem Jugendamt gleich, aber das hört sich für mich nach einem ziemlich guten Prozess an.
Finde ich auch. Also sie hat uns, also da muss ich, die hatte uns bei dem Erstgespräch schon einmal den Vertrag gezeigt.
Okay.
Und und dagelassen hat, aber auch, ich glaube, das war eher einfach nur, damit wir wissen, was kommt noch, und hat auch nicht verlangt, dass wir das jetzt unterschreiben oder sonst was. Wir mussten nur einmal das Formular unterschreiben. Ich glaube, das war von 0 bis 5 und dann halt älter, was da in Frage kommt, und halt Kurzzeitpflege, Bereichspflege oder Langzeitpflege. Das haben wir unterschrieben, wo sie aber auch gesagt hat, wenn wir uns im Seminar irgendwie merken, ach, wir wollen doch lieber einen anderen Weg da gehen, dann kann man das auch noch ändern. Und den Vertrag hat sie uns einfach da gelassen, damit wir, glaube ich, das schon mal gehört haben, wie es weitergeht, genau. Aber wir mussten da jetzt nicht schon vorher was unterschreiben oder so. Und ich fand wirklich das Gespräch sehr gut. Ich fand es auch eigentlich super, dass sie hier hingekommen ist, und weil man sich zu Hause ja doch nochmal ein bisschen anders verhält und wohler fühlt. Und gerade bei so einem Thema, das, glaube ich, ganz wichtig ist, ja.
Ja, und natürlich werden schon gewisse Gegebenheiten werden natürlich schon vorausgesetzt. Also, dass man wirtschaftlich insofern eine stabile Situation hat, dass man jetzt nicht in einer prekären Lage ist, dass man eine Wohnung hat, wo genug Platz für ein Kind wäre und so, ich sag mal so Grundvoraussetzungen, da überzeugen die sich natürlich schon von. Und man darf ja nicht vergessen, das Jugendamt arbeitet ja leider mit Menschen, die dauernd zu ihnen sagen, ja, das kriegen wir hin, uns um unsere Kinder zu kümmern, und leider kriegen sie es nicht hin. Das heißt, ich würde auch von denen erwarten, wenn es deren Job ist, zu gucken, wo kann ein Kind aus einer schlimmen Situation in eine bessere Situation, wenn ich jetzt sozusagen als Bürgerin mir mal vorstelle, ich bin Auftraggeberin des Jugendamts, dann würde ich auch erwarten, dass die hier einmal vorbeigucken.
Ja, genau. Also deshalb, und wie es dann weitergeht, weiß ich auch ehrlich gesagt noch gar nicht. Also wir werden danach definitiv ja nochmal ein Gespräch mit ihr führen, und was, wie lange das dann noch geht, ist, glaube ich, auch noch ein bisschen unterschiedlich. Also ich weiß, dass andere Jugendämter, also habe ich dann gelesen, noch einen Lebensbericht haben wollen und. Ja, da müssen wir dann mal schauen, was auf uns zukommt.
Ja, ich glaube, ihr habt es ja auch schon vorhin erwähnt, dass auch eine medizinische Kinderwunschbehandlung ein riesenbürokratischer Akt ist. Und ich glaube, wenn der innere Prozess abgelaufen ist und man sagt, okay, wir möchten Pflegefamilie werden, dann schafft man das auch, sich da, ich sag mal, einen Projektmanagementplan zu machen und da die Aufgaben abzuarbeiten. Ich glaube, der innere Prozess ist der wichtigere.
Genau.
Und ihr hattet es vorhin auch erwähnt, dass so eine Kinderwunschzeit mit sich bringt, dass es dauernd Thema ist. Philipp, wie macht ihr das jetzt bei dem Thema Elternwerden als Pflegefamilie? Da gibt es sicherlich viel zu besprechen, aber wie macht ihr das, dass es nicht dauernd euer Thema ist?
Indem man sich schon mal einfach Auszeiten plant, beziehungsweise jeder sucht auch für sich seinen Ausgleich dann. Mir zum Beispiel ist es dann immer wichtig gewesen, dass ich zum Fußball gehen kann, einfach um nichts zu sehen und zu hören sozusagen davon. Und wir versuchen dann zumindest immer wieder ins Gespräch zu kommen, aber dann eben nicht nur. Also dass wir, was weiß ich, wenn wir im Auto sitzen, dass wir dann einfach über das Thema reden, dass wir zwar im Austausch bleiben, aber dass das nicht wie so ein Damoklesschwert die ganze Zeit über uns schwebt. Weil sonst, glaube ich, wär's auf Dauer zu belastend, wenn man gar nicht drüber redet, sondern wirklich sich seine Auszeiten schafft, oder wo man einerseits was anderes macht und auf der anderen Seite dann auch immer wieder diese Zeitfenster hat, wo man konsequent in Anführungszeichen drüber redet und dann noch es auch erstmal wieder gut sein lassen kann.
Ja, das ist auch eine Technik, die ich oft Paaren empfehle oder beibringe, die zu mir in die Beratung kommen und eben sagen, dauernd ist das Thema. Leonie, heißt das, ihr habt auch einen Weg gefunden, dass ihr auch zueinander sagen könnt, oh, jetzt gerade nicht mit dem Thema?
Ja, okay. Definitiv. Also ich glaube, dass ich immer mehr darüber reden könnte. Und mittlerweile durch die Kinderwunschtherapie ganz oft auch gemerkt habe, dass ich einfach dann auch mal sage, okay, Philipp, wollen wir jetzt darüber reden? Und wenn dann das Nein kommt, das dann auch akzeptieren muss. Und das geht mittlerweile auch gut. Und ich merke, also ich glaube, wir schauen auch viel, wenn so gerade die Seminare sind, dann ist das natürlich nochmal ein größeres Thema. Deshalb finde ich das auch gut, dass immer mal wieder Pausen sind. Also, dass wir jetzt knapp 3 Wochen eine Pause davon hatten und man da dann auch ein bisschen Ruhe gemerkt hat, dass wir dann nicht mehr andauernd darüber reden. Aber das war ein Prozess zu lernen, dass der eine Partner vielleicht mal weniger darüber reden möchte als der andere und das dann auch zu akzeptieren. Und genauso aber ich dann auch weiß, okay, wenn Philipp dann bereit ist, dann kommt er auch und wir können darüber reden.
Ja, und das ist ja auch nicht persönliche Ablehnung von dir und deinem Wunsch, sondern das ist ja vielleicht manchmal, dass für den anderen Partner jetzt das Thema gerade nicht dran ist, aber manchmal ist es auch vom anderen Partner das wichtige Signal, hey, lass uns eine Pause machen und das nochmal einen Moment schieben, damit wir andere Sachen, die auch in unserem Leben sind, im Fokus haben können. Und das ist, glaube ich, schwer. Manchmal fühlt man sich vielleicht zurückgewiesen und dann zu verstehen, der andere ist sozusagen Wächter der Pause so ein bisschen und macht damit auch einen Beitrag für die Beziehung. Und ich glaube, das ist ein ganz filigraner Prozess, wo man so seine Balance finden muss als Paar, dass man sich da nicht zurückgewiesen fühlt. Und das hat geklappt, glaube ich.
Ja, das war am Anfang. Also hier haben auch schon mal die Türen geknallt, ganz am Anfang. Und es wurde manchmal auch ein bisschen laut dann, wenn ich das Gefühl hatte, ich werde jetzt gerade nicht gehört. Mhm. Aber das haben wir, glaube ich, jetzt mittlerweile gut voneinander, also miteinander lernen können. wann einer darüber reden möchte und wann nicht.
Also ich glaube, ansonsten funktioniert das auch auf Dauer nicht. Dafür ist das zu umfangreich, wenn man da nicht irgendwo die Mitte oder einen Konsens findet. Weil klar, man wird nie gleich sein. Dafür gibt es unterschiedliche Lebensumstände alleine schon. Wenn man auf der beruflich Stress hatte beispielsweise, dass es dann noch Tage gibt, wo man sagt, okay, nee, heute ist mir der Kopf so voll, da kann ich nicht und will ich nicht drüber reden, aber das ist schon ein Thema. Wenn ich es nicht schaffe, darüber zu sprechen, dann kann ich das auch nicht über so einen langen Zeitraum fortführen und auch ja Pflege oder Adaption zum Thema werden lassen, weil das ist dann doch schon, da muss man drüber sprechen, sonst.
Ja, und ganz wichtig finde ich, was du gerade gesagt hast, es geht ja darum, auch in sich reinzugucken und zu gucken, wie geht's mir? Wie viel Kraft habe ich, um jetzt mich noch einem Thema zuzuwenden? Und so funktioniert das ja, dass die mentale Gesundheit gut intakt bleibt, dass bevor man quasi eine Aufgabe annimmt und auch ein Gespräch mit einem Partner über ein wichtiges Thema ist eine Aufgabe, erstmal zu gucken, wie ist denn meine innere Energieampel? Ist die grün, gelb oder rot? Und es bringt halt nichts, in das nächste Gespräch zu gehen, wenn meine eigene Energieampel eigentlich rot ist. Dieses Gespräch wird richtig schlecht laufen. Das ist sicher. Und ich würde allen Menschen wünschen, dass sie diesen Entwicklungsprozess in der Art und Weise, wie sie mit ihren Emotionen umgehen, nicht machen müssen, weil sie eine Kinderwunschbehandlung mit so viel Hindernissen machen. Das wünsche ich keinem. Aber ich glaube, für viele, die durchgehen, ist es so ein ähnliches Ergebnis, wie was ihr habt, dass man da noch gefestigter wird.
Ja, definitiv. Also das kann ich nur so unterschreiben.
Ja, hat uns auf jeden Fall geholfen. Und also wir sind immer noch zusammen. Daher kann das Ganze nicht so schlimm gelaufen sein.
Ja, das kann ich jetzt so nicht stehen lassen, weil das manchmal, also wir lachen ja jetzt, ne, manchmal werden ja solche Aussagen benutzt, um halt quasi, wie schwer der Weg war, so ein bisschen runterzuspielen. Das war jetzt gar nicht so, ne? Ihr habt das beide mit so einem Schmunzeln gesagt. Und ich glaube, ihr hättet euch gewünscht und ich hätte mir auch für euch gewünscht, dass so nicht euer Lernprozess gewesen wäre. Und das finde ich schon wichtig, auch anzuerkennen, ne, dieses, es ist schon toxisch positiv, sowas zu sagen wie, ja, das musste halt passieren, damit man jetzt was lernt. Das ist nicht mitfühlend. Ihr hättet das auch anders lernen können und es ist leider bedauerlich, dass euer Lebensweg so war, dass ihr diese ganzen Dinge durchmachen musstet und das ist dann das Lernergebnis. Und umso froher bin ich, dass ihr das gerade mit so einem Schmunzeln gesagt habt, weil das drückt ja eigentlich aus, so, naja, also wenn man es halt jetzt überpositiv ausdrücken will, dann kann man das so sagen, ne?
Genau.
Aber ein paar Tränchen wurden halt schon vergossen und die sind auch nicht in Luft aufgelöst.
Nee, es hätte das Ganze nicht gebraucht, aber es hat halt nochmal gezeigt, dass es funktioniert und wir im Austausch sind, sozusagen, weil sonst wäre der Weg wahrscheinlich, also nicht für uns, aber der Weg, sag ich mal, das, was wir jetzt gemacht haben, schon früher zu Ende gewesen. Dann hätten wir die Kinderwunschbehandlung nicht so lange fortgeführt und dann wären wir auch möglicherweise nicht zu dem Punkt gekommen, dass wir den Weg noch weitergehen und sagen, okay, wir schauen, ob ein Pflegekind etwas für uns ist.
Ja, das finde ich ein super schönes Schlusswort und meine Lieblingsstelle heute in der Folge war, es ist Liebe im Angebot.
Oh ja, ja.
Ich habe mich total gefreut, dass ihr mit mir über den Weg gesprochen habt, wie er für euch war, Kinderwunschbehandlung und jetzt die Öffnung und die Blickrichtung, möglicherweise Pflegeeltern zu werden. Vielen Dank, lieber Philipp, vielen Dank, liebe Leonie, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mit mir zu sprechen. Dieser Podcast ist Teil der Bundesinitiative Hilfe und Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit. Den Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast-Player eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Weitere Hilfe und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.